Leute, es wird Zeit, sich über die Saison im nächsten Jahr Gedanken zu machen. Und damit meine ich nicht nur 2027, sondern vielleicht ja auch die nächsten 30 Jahre. Denn die Triathlons, die wir dir jetzt vorstellen, das sind wirklich so die Bucketlist-Rennen, die man einmal im Leben gemacht haben sollte. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. So, eins der Rennen, das steht jetzt hier nicht auf der Liste, haben wir zumindest schon mal abgehakt am Wochenende. Das war der Allgäu-Triathlon. Okay, das war jetzt irgendwie eine komische Kurve, aber wir waren da und manche von euch haben wir ja auch gesehen und angefeuert.
Ja, das ist also, wir sind da schon früher gestartet. Wir waren jetzt am Wochenende nur, in Anführungsstrichen, nur da, weil wir anfeuern wollten. Ich habe übrigens heute Morgen gemerkt, dass ich auf dem Kopf Sonnenbrand habe.
Ey, ich auch,
sehr
krass, oder?
spannend, ja.
Also, ich hätte das nicht gedacht, aber ich glaube, das ist das Los von vielen Männern mit kurzen Haaren. Oder erst recht, wenn man Glatze hat, dann ist es ja bestimmt richtig schlimm. Aber dann kann man sie ja auch wenigstens eincremen. Aber wenn da Haare sind, kann man das ja nicht eincremen mit Sonnencreme, oder? Also wenn die Haare nur einfach so kurz sind.
Ja,
das habe ich
ja.
echt nicht bedacht im Vorfeld. Aber man kann sich tatsächlich auch im August noch einen Sonnenbrand holen, auf dem Kopf. Ja, ich habe auch noch ein anderes Souvenir, nämlich eine heisere Stimme bzw. ein kleines bisschen Halsschmerzen vom Brüllen und Schreien und Singen. Also, es war wirklich heftig.
Ja, Blase am Finger vom Klingeln. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber mit der Glocke, die ich hatte, habe ich mir eine Blase geklingelt am Finger. Es war halt, ich habe meine Haare gestylt und dann waren die so ein bisschen zusammen. Also dann kleben die natürlich, wenn man da Gel drin hat. Und das bedeutet aber auch, dass zwischen diesen quasi Haarsträhnen halt nichts ist. Und da schien die Sonne drauf. Und ich kratze mich heute Morgen am Kopf und denke, was ist da? Und dachte, oh, das tut jetzt aber weh. Warum tut es so weh? Und dann ist mir klar geworden, man sieht das, also bei Spotify kann man uns ja zugucken. Man sieht es hier am Haaransatz auch so ein bisschen, das ist echt rot. Ja, es war halt einfach 4, 5 Stunden in der Sonne stehen. Hat dann doch irgendwie sein Tribut gezollt. Und dann dachte ich, irgendwo habe ich schon mal gehört.
Gefordert.
Ja, ich irgendwo
wir
habe ich schon
haben Tribut gezollt und das Rennen hat Tribut gefordert.
Ja, und dann habe ich irgendwo gehört mal, dass man deswegen auch Hut tragen soll oder Mütze. Das
Da
mache
kommen
ich
wir
dann das
wieder zu
nächste Mal, ja.
diesen schönen Schlapphüten, die ich ja so hasse, die aber in diesem Fall wirklich sehr praktisch sind.
Wahrscheinlich wär das sehr praktisch gewesen. Auch jeder andere Hut oder jede andere Mütze wäre wahrscheinlich gut gewesen, obwohl ich auch so schon, also mir war sowieso warm, es war so anstrengend. Es war echt wieder mal ein richtiges Erlebnis. Also es hat echt Bock gemacht. Es war richtig gut. Und ein paar von euch haben ja tatsächlich auch noch kurz langsam gemacht, um uns zu sagen, dass sie den Podcast hören. Ich glaube, bei Lotta ist auch jemand stehen geblieben und hat sich für Videos bedankt. Also es ist mega geil. Ihr müsst echt nicht stehen bleiben wegen sowas. Ihr dürft uns das ruhig entgegenbrüllen und das reicht völlig. Ihr müsst nicht eure Zeit aufs Spiel setzen dafür. Aber freut uns natürlich riesig. Und es hat eine Menge Spaß gemacht, überhaupt da zu sein. Also wir waren tatsächlich, sind morgens runtergefahren und waren dann den Tag über da. Und standen dann draußen auf der Laufstrecke und es ist einfach toll, so viel Lächeln. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute dann doch auch lächeln. Ich hoffe, das Lächeln war nicht gleich 2 Schritte hinter uns wieder weg, sondern es hat ein bisschen angehalten. Ja, eigentlich Highlight dann des Tages war echt kurz einmal noch in den See zu gehen, weil er war wirklich angenehm. Also ich bin ja nicht der es kühl mag, aber die 22 Grad, die waren echt angenehm nach dem Anfeuern.
Nach dem Anfeuern schon. Am Morgen wäre ich ungern reingegangen. Da beneide ich eigentlich die Starter selten. Weil ich
Nee.
war ja auch schon zweimal am Start im Allgäu und ich hatte sogar auch zwei verschiedene Schwimmen. Einmal mit Neo und da ist man noch woanders rein. Es war es war auch ein Massenstart, aber man musste nicht erst noch 3 Minuten Wasser treten und dann 23 war es dann aber da am Steg. Ich glaube, das hing mit den Wetterbedingungen zusammen. Also irgendwie regnet es ja immer so 2, 3 Tage vor dem Rennen
Ja.
so gewaltig, also schüttet wie aus Eimern, dass man denkt, die Welt geht unter. Und dann am Renntag ist es meistens wieder okay. Aber der See ist halt davon, wird davon natürlich beeinflusst, ne? Der Wasserstand und so weiter. Deswegen, genau, am Morgen um 7 in das Wasser springen ist. Stellt man sich immer nicht so schön vor, aber eigentlich ist es ja mit Neoprenanzug schon ganz angenehm, finde ich, von der Temperatur. Und hinterher, war die Abkühlung auf jeden Fall auch sehr willkommen.
Also im Schatten, tatsächlich morgens war es wahrscheinlich angenehmer im Wasser als an der Luft, weil es war echt, also es hat, glaube ich, beim ersten Start vielleicht 12 Grad gehabt im Schatten oder vielleicht 14, 15, keine Ahnung, es war auf jeden Fall nicht
Maximal.
warm. Ich habe so
Nee.
gefroren, bis wir dann da vom Start wegkamen. Und ja, auf der anderen Seite so super viel anziehen. Man hat zum Anfeuern sowieso immer extrem viel Zeug dabei. Es war, ja, war schon okay so. Aber das hat uns
Ja.
dann so ein bisschen dazu gebracht. Ich meine, Allgäu-Triathlon, da brauchen wir nicht drum rumreden. Das ist auf jeden Fall ein Kultrennen. Und wir machen sicher auch noch mal eine Folge mit unseren Bucketlist-Triathlon-Veranstaltungen, die wir vielleicht noch gerne machen würden. Das ein oder andere Rennen kommt auch heute zur Sprache, aber es gibt eben auch noch andere. Heute geht es darum, wirklich die großen oder die beeindruckenden, die spannenden Rennen weltweit einmal in den Fokus zu nehmen. Da lässt sich jetzt natürlich drüber streiten, ob die Liste, die wir jetzt hier erstellt haben, die einzig richtige ist oder ob das andere ganz anders sehen. Das sind jetzt unsere. Und ich glaube, wir haben auch so das ein oder andere Highlight hier mit drin. Es sind natürlich auch Klassiker, aber wenn sie nicht gerade hier in Deutschland sind, dann würde ich sagen, lohnt sich eine Reise immer.
Ja, sowieso. Auch innerhalb Deutschlands muss man ja manchmal ein paar hundert Kilometer auf sich nehmen, um zu einem schönen Rennen zu gelangen. Wobei ich glaube, es gibt auch super viele kleine, coole Vereinstriathlons. Und die sollte man auf jeden Fall auch immer machen, ganz unabhängig von dieser Liste, die wir jetzt hier aufstellen. Aber das sind halt so die weltweit bekannten, wo auch ja manchmal die Profidichte ganz hoch ist oder ja über die eben auch viel berichtet wurde oder die schon eine lange Tradition auch haben.
Ja, genau. Wir starten mit einem, und da habe ich heute tatsächlich auch noch was Neues gelesen, da habe ich echt noch was gelernt. Wir starten mit einem Triathlon-Festival. Und das kennen wir ja hierzulande vielleicht auch von der einen oder anderen Veranstaltung, aber der Noosa Triathlon in Australien ist mittlerweile tatsächlich eine 5-Tage-Veranstaltung. Also, und es ist nicht so, dass es 4 Tage Messe und Messeprogramm sind und dann ein Tag Rennen, sondern das sind 5 Tage wirklich Veranstaltung. Und das fand ich schon auch beeindruckend.
Ja, definitiv. Ich denke mal, dass das halt auch so aufgebaut ist, dass natürlich die ganze Familie irgendwie was davon hat, dass auch die Kinder da auf ihre Kosten kommen, mehr oder weniger, oder ja, alle irgendwie Spaß haben, dort auch überhaupt hinzufahren. Natürlich ist das jetzt hier nicht so gerade um die Ecke. Noosa
Nee.
liegt auf der östlichen Seite Australiens, also an der Ostküste und ist ja, von hier aus eben maximal weit weg, aber wenn man schon mal da vor Ort ist, ich glaube, das ist immer im November, oder?
Ich kann
Auf
es
jeden Fall
einmal
relativ spät im Jahr.
28. Oktober bis 1. November
Ah,
dieses
Tatsache,
Jahr.
okay. Genau. Dann kann man da vielleicht den hiesigen Sommer noch ein kleines bisschen verlängern oder so.
Ja. Also gibt es jetzt ein paar Rennen, glaube ich, wo man auch der Kälte hier so ein bisschen entfliehen kann. Manchmal wird es nicht wärmer, aber das ist tatsächlich so ein Rennen, wo man vielleicht dann auch das einfach so im Urlaub mitbedenken kann. Wenn man jetzt sagt, okay, wo fahren wir nächstes Jahr in Urlaub und man möchte vielleicht auch mal nach Australien, dann könnte man es ja verbinden. Dann könnte man ja sagen, komm, dann gehen wir dahin und keine Ahnung, weil Mama Triathlon machen möchte im Urlaub, dann schauen wir, dass wir vielleicht an diesem Wochenende da sind Und dann ist es halt so, dieser Triathlon ist wohl dann immer sonntags, das ist quasi so das Hauptrennen. Und ja, dann kann man auch von Freitag bis Sonntag da sein und dann wieder irgendwo anders in Australien Urlaub machen. Oder manchmal macht man ja auch gerne so eine Rundreise oder sowas. Und da lässt sich das sicher gut verbinden. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt, es gibt auch noch einen Run, Swim, Run. Es gibt die Tour de Nossa und es gibt natürlich dann auch, ja, was für Kinder und ja, ganz viele, ja, so Side-Veranstaltungen. Es gibt natürlich auch einen Breakfast Run, wo dann alle mit können, wo man wahrscheinlich auch nichts für bezahlen muss. Und das ist dann schon, ja, glaube ich, eine große und beeindruckende Veranstaltung. Mit schönem Wetter, wahrscheinlich auch etwas paradiesisch beim Schwimmen, je nachdem, wo da genau geschwommen wird. Aber wenn man der Webseite trauen mag. Und ich würde sagen, ich gucke mal, dass ich für das Video, uns kann man ja, habe ich ja gerade schon gesagt, bei Spotify auch zuschauen in das Video. Ich schaue mal, wenn es irgendein Event-Video zu dieser Veranstaltung gibt, dass ich so ein paar Sequenzen einfach hier mit drüber lege, dass man so optisch mal einen Eindruck bekommt, wovon wir hier sprechen. Weil dann kann man sich das nämlich auch angucken, das ist nochmal so ein Ticken besser. Und willst du wissen, was ich gelernt habe über diese Veranstaltung?
Du hast schon gesagt, was du gelernt hast und ich hätte auch noch ein paar Sachen zu ergänzen, aber... Also du meintest, du hättest gelernt, dass es da viele verschiedene Events gibt.
Nee. Es gibt den Essex Gel Nusa Tree Laufschuh.
Das hast du noch nicht gewusst. Nee. Den laufen alle im Verein. Nein, nicht alle, aber...
Ah ja, aber der ist nach dem Triathlon benannt.
Ja.
So, das wusste ich nicht. Klar, es ist derselbe Name. Ich habe das aber nie irgendwie zusammengebracht. Aber das ist tatsächlich eben nach der Veranstaltung benannt, die auch deswegen bekannt ist, weil wohl um die 8000 Leute starten.
Auf jeden Fall.
In diesem Triathlon. Und er ist auch das erste Mal 1983 veranstaltet worden.
Also das ist auf jeden Fall ein Rennen, das es schon lange gibt, das quasi auch eine gewisse Geschichte hat und wo auch wirklich viele Pros da sind. Also das erste Mal, wo ich von Nusa gehört habe, war eigentlich von Emma Frodeno, ehemals Snowsill, also die Frau von Jan Frodeno, die kommt ja aus Australien, doch.
Ja.
Wenn ich mich nicht... und die hat eben auch davon berichtet, dass das wohl ein richtig, richtig geiles Festival sein muss. Einfach... quasi mehrere Tage Programm. Und ich denke, dass auch Jan und Emma ihren eigenen Triathlon vielleicht da ein bisschen angelehnt haben und versucht haben, ähnliches Programm zu bieten. Genau. Und Emma hat natürlich das Rennen auch schon mal gewonnen und auch andere Leute wie Hayden Wild oder so, die ja auch noch groß sind und die man vielleicht kennt, haben das auch gewonnen. Interessanterweise ist es aber jetzt wirklich nur... in Anführungsstrichen, eine olympische Distanz. Ne? Also man denkt, oh, krasses Rennen, aber es ist halt einfach was mehr oder weniger jeder Mann oder jede Frau machen kann. Mit den bekannten Streckenlängen, 1,5 Schwimmen, 40 Rad und 10 Kilometer Laufen. Also wenn man da vor Ort ist zum richtigen Zeitpunkt, man müsste halt rechtzeitig angemeldet sein, aber ja, dann wäre das auf jeden Fall ein cooles Rennen.
Bei der Veranstaltung ist die Anmeldegebühr jedenfalls nicht der große Brocken, den man sich überlegen muss.
Wahrscheinlich nicht.
ich hab's mal kurz durchgeschaut. Emma hat 5-mal gewonnen.
Oh,
vielleicht,
okay. Ja,
vielleicht
gut,
ist dann. Das auch so ein bisschen ein Grund, warum sie diesem Rennen so verbunden ist. 2003 das erste Mal, dann 4-5 und dann 7-8 hat sie gewonnen. Ja, und dann finde ich auch sehr interessant, Ashley Gentle hat von 2014 bis 2023 jedes Mal gewonnen. 2020 war nicht wegen Covid, aber sonst immer sie. Sie hat auch 2012, also sie hat schon 10-mal gewonnen. Wenn man sich die Siegerliste anguckt, ist aber schon sehr australisch eingefärbt. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Prestigerennen. Wenn du in Australien was gewinnen willst, oder wenn das Große, was du gewinnen kannst, ist wahrscheinlich dann dieses Rennen. Und ich glaube, das ist schon interessant. Ich meine, man weiß ja, wie das beim Challenge ist, wenn da 3 Tage so quasi Triathlon-Festival ist. Und wenn du dann 5 Tage hast mit so vielen Leuten, das ist, glaube ich, schon cool. Also den kann man sich echt auf die Liste schreiben, würde ich sagen.
Voll, ja. Du hast schon ein Stichwort genannt, Challenge Rot.
Genau.
Den müssen wir natürlich auch mit auf die Liste nehmen,
Ja.
auch wenn wir schon sehr oft darüber gesprochen haben und ja auch manche Podcast-Folgen nur diesem Rennen gewidmet haben. Aber vielleicht
Ja.
können wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum es sich lohnt, in Rot zu starten oder auch einfach überhaupt nach Rot zu fahren. Man muss ja noch nicht mal unbedingt den Wettkampf selber bestreiten.
Ja, es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, da ein Ticket zu bekommen, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, ab diesem Jahr ist es schon fast unmöglich geworden.
Ja.
Ich glaube, nach 15 Sekunden waren die Tickets ausverkauft online und man musste sich ungefähr spätestens um 9 oder sowas in die Schlange setzen, um zu übernachten. Abends bis am Morgen um 6 oder so, dann, nee, um 9 die Anmeldung war. Also,
Ja, Tickets, die kommen ja durch und geben dir quasi dein Ticket. Bezahlen kannst du dann später, aber du brauchst ja dieses Kärtchen, dass du einen Platz bekommst. Ja.
ja, genau. Also die Hürden sind hoch, um dort einen Platz zu ergattern. Aber für manche ist es ja auch einfach ein Gaudi, sich da in die Schlange zu setzen und mit Schlafsack und Isomatte halt und ein paar anderen Verrückten die Nacht zu verbringen.
Ja.
Und abgesehen davon gibt es natürlich auch ein kleines bisschen Programm vorneweg. Also man kann schon am Donnerstag anreisen und die Messe hat eben von Donnerstag bis Montag geöffnet. Da gibt es alle möglichen, ja, eigentlich möglichen und unmöglichen Marken, die im Triathlon vertreten sind. Und natürlich auch sehr, sehr viele Veranstaltungen, Meets and Greets oder wie nennt man da den Plural von Meet and Greet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo man Profis treffen kann, wo man gemeinsam mit ihnen laufen kann, oder andere sportliche Aktivitäten. Ja, man kann sogar auch Paddel spielen.
Ja, konnte man dieses Jahr jedenfalls. Und man konnte auf der Messe schwimmen, wie man bei Lotta ja auch gesehen
Auf
hat,
der
ne?
Messe in der Gegenstromanlage
Ja.
schwimmen, genau.
Ja.
Also es gibt immer mal wieder so nette Goodies, die man da mitnehmen kann und Erlebnisse. Und dann ist das Highlight natürlich der Wettkampf am Sonntag. Und ich glaube, da kannst du am besten von erzählen, George, oder?
Ja, also da, ja, also das für mich das Besondere, es ist natürlich auch eine Langdistanz und wenn man jetzt nicht die Augen offen hat oder auch das erste Mal da ist, hat man vielleicht auch gar nicht so den Blick für alles. Aber wir haben ja, könnt ihr auch in unserer Podcast-Liste hier mal durchgucken. Wir haben auch mit Katrin, also der Tochter vom Gründer quasi, Katrin und Felix machen das ja mittlerweile zusammen mit ihrer Mutter, dieses Rennen zu veranstalten und natürlich mit ihrem Team. So, das wächst ja irgendwie auch von Jahr zu Jahr. Dass sich da wochenlang Gedanken gemacht wird. Also Katrin macht das mit ihrem Mann zusammen, stellt die Musik zusammen für den Schwimmstart. Da wird nichts irgendwie, da gibt es keine Spotify-Playliste, die man einfach anschaltet und dann läuft es durch, sondern da wird sehr akribisch dran gearbeitet. Und das war wirklich das erste Mal dieses Jahr, wir laufen rein in die Wechselzone und dann steht Felix da und gibt uns eine Umarmung. So, also das ist halt, und das ist, glaube ich, das, was das beschreibt. Ihr dürft gerne bei Spotify auch in die Kommentare schreiben, bei welchem Rennen euch der Renndirektor schon mal persönlich begrüßt hat, morgens beim Check-in in die Wechselzone.
Beim Allgäu
Wahrscheinlich.
ist es auch so. Also er nimmt einen nicht in den Arm, aber er hat, glaube ich, alle Athleten auf dem Steg begrüßt.
Ja, auf dem Steg dann. Ja, und das ist auch so eine Sache. Da ist es auch so, aber so in der Wechselzone auch wirklich so herzlich. Und ich habe da Geschichten auch von anderen gehört, das ist einfach. In Anführungsstrichen, eine ganz kleine Geste, die für die Athleten den Tag gut oder schlecht machen kann. Also, wenn da jemand so da ist und man dann denkt, oh, guck mal, der steht da und das so, das kann den ganzen Tag verändern. So, und so geht es halt den ganzen Tag weiter. Die Helfer sind irre, die machen alles, die Versorgung ist super, die Versorgungsstationen sind perfekt ausgestattet und das ist halt, ja, irre gut. Auch ein Stück weit dann anstrengender am Ende raus, aber sobald man im Stadion ist, hat man das alles vergessen. Und wenn man Glück hat und nicht so schnell ist, kriegt man von irgendeinem Profi die Medaille umgehängt. Bei mir war es Christian Blumenfeld dieses Jahr. Ich glaube, er weiß nicht, welche Ehre ihm zuteil wurde, aber das ist, das ist auch okay. Nein, so, also das ist halt, sind halt so besondere Kleinigkeiten, da steckt viel Liebe drin. Das ist natürlich auch Business und Arbeit, aber da steckt viel Liebe drin und das merkt man halt am Unterschied. Und ich wollte auch nochmal, weil ich das ja jetzt bei dem Noosa-Triathlon auch gesagt habe, es ist auch ein Rennen, das eben schon so alt ist. Also der Franken-Triathlon, das ist quasi das Rennen, das sich da entwickelt hat zum heutigen Challenge. Das ist auch 83 das erste Mal veranstaltet worden. Und das liegt auch daran, und wahrscheinlich war es in Australien nicht anders, ich glaube, ich hatte das auch gelesen, der Detlef Kühnel, der den quasi mit ins Leben gerufen hat, war einer der ersten Europäer 82 beim Ironman auf Hawaii. Und es war ganz oft so, es war auch im Allgäu so, es waren immer Leute, die waren super früh beim Ironman auf Hawaii dabei und waren so begeistert, dass sie dieses Format mitgebracht haben. Also im Allgäu gibt es ja keine Langdistanz, das ist eine Mitteldistanz, aber der Hannes war ja auch einer, der ganz früh mit dabei war und die haben halt einfach diese Sachen mitgebracht und dann waren sie so begeistert, dann haben sie selber einen Triathlon gemacht.
Ja, genau. Also früher hieß es ja sogar auch mal Ironman Europe. Für alle, die das nicht mehr wissen oder nicht mitbekommen haben,
ja.
Bevor dann der Ironman Europe eben nach Frankfurt gezogen ist, weil Challenge Rot sich quasi selbstständig gemacht hat. Das muss 2002 oder 2003 gewesen sein, wenn ich mich
nicht erinnere. Ja, ich hatte das irgendwie nachgelesen, aber das ist eine Geschichte, die können wir vielleicht mal gesondert im Winter behandeln.
Ja, das haben wir, glaube ich, anderweitig schon sehr oft
benannt. So. Aber ich meine nur, so Triathlon-Geschichte an sich kann man sicher auch nochmal was zu machen. Wir kommen zu Rennen Nummer 3. Und zwar kennt man den Namen eigentlich eher aus dem Radsport.
Tatsache, ja. Also Alpe d'Huez Triathlon.
Ja, den gibt es.
Tatsächlich. Und man kann nicht nur bei Zwift irgendwo virtuell den Berg hochfahren, sondern man kann das auch mal ganz in echt und vorher noch schwimmen und hinterher noch laufen.
Ja.
Der Name sagt eigentlich schon, dass es auf dieser Radstrecke eigentlich nur bergauf geht. Das ist wahrscheinlich ein Rennen, was mir entgegenkommen würde.
Ja, also es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Distanzen und die passen auch irgendwie nicht so in das bekannte Muster, weil es gibt zum Beispiel den L, also die größte Distanz. Da fährt man in Anführungsstrichen nur 118 Kilometer. Und es geht nicht immer bergauf. Man kann auch bergab fahren, aber man hat halt auf den 118 Kilometern 3200 Höhenmeter. So. Und man fährt eben die berühmten Spitzkehren nach Alpe d'Huez hoch. Und das ist halt so das Besondere, da kommt der Name auch her. Und das ist, finde ich, hierzulande gar nicht so bekannt, dieses Rennen. Aber also das ist ja, alleine da schon hochfahren zu können, fände ich toll. Hinterher noch zu laufen, ich weiß nicht, ob man das muss, aber das ist halt schon, finde ich, ein Rennen, das man wenigstens mal auf dem Schirm gehabt haben sollte und sich überlegen sollte, weil die Aussicht, die Landschaft, die Natur, das ist schon alles sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ja, du hast natürlich recht. Also es geht nicht nur den Alpe d'Huez hoch, den Anstieg, das sind glaube ich 21 Spitzkehren, sondern es gibt auch noch zwei weitere Berge, die man vorher erklimmen muss. Das wäre der Alpe du Grand Serre und der Col d'Ornon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und
schön, schön, dass du das aussprichst. Ich hätte das nie so gut hinbekommen.
Ja, genau. Aber so kommen dann halt die Höhenmeter zusammen auf 115 Kilometern, was quasi, wenn man so will, eine verlängerte Mitteldistanz ist. Und dann muss man eben auch noch mal etwas mehr als einen Halbmarathon, nämlich 22 Kilometer laufen. Also ja, ich würde sagen, das ist schon eine anspruchsvolle Mitteldistanz.
Ja, auf jeden Fall. Aber halt finde ich auch was Besonderes. So, und der war jetzt, glaube ich, am 28. Juli. Nee, er ist am 28. Juli 27 wieder. Er war jetzt, glaube ich, auch irgendwie so Juli, August.
Ja, ich denke,
also vor ein paar Wochen.
Ja,
so irgendwas.
Genau. Genau, man hat ja vielleicht mitbekommen in den sozialen Medien, dass mal wieder eine unserer Lieblingsschweizerinnen gewonnen hat.
Ja, ich glaube, das war auch das dritte Mal in Folge, dass Alanis Siffert da gewonnen hat. Das scheint ja auch zu liegen, diese Berge. So.
Ja, ich meine, sie hat ja auch das beste Trainingsterrain, kann sich da ja gut vorbereiten. Also Heimspiel, wenn man so will.
Ja, so ein bisschen jedenfalls.
Auch für unser Eins ist es theoretisch möglich, da zu starten. Ich weiß nicht, wie die Anmeldungsbedingungen sind. Also jetzt scheint es noch nicht ausverkauft zu sein, sonst könnte man sich ja nicht anmelden.
Aber, nö.
Es gibt, ich glaube, generell muss man sich immer ranhalten.
Ja, es gibt einen Duathlon auch. Es gibt einen Kindertriathlon und dann den Triathlon L und den Triathlon M. M sind eher olympische Distanz. Ich nehme an, dass sich da die Radstrecke auf den Anstieg Alpe d'Huez begrenzt, dass man den eben gefahren ist. Und im Moment kann man sich wohl noch anmelden.
Ja, wobei ich würde sagen, diese M-Variante, die hat nur 28 Kilometer Radfahren und 6,4 Laufen. Also ist sowas zwischen Sprint und Olympisch.
Ist aber wahrscheinlich dann halt auch entsprechend mit den Höhenmetern. Also da gehe ich davon aus, dass du halt
Ja.
diesen Anstieg hast und dann hast du halt doch wahrscheinlich irgendwie 1000 Höhenmeter. Ich gucke gerade einmal. Das sind 1400 Höhenmeter auf 28 Kilometer beim Radfahren.
Auch
Und
nicht schlecht.
beim Laufen, ja gut, beim Laufen sind es 110 Höhenmeter auf 6,4. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber die Radstrecke hat es in sich, auf jeden Fall. Weil das ist nur der, das ist so eine flache Anfahrt und dann Spitzkehren fahren. So. Ja,
Jupp.
wenn man möchte, sicher sehr spannend. Wenn man das nicht will, man kann eine ähnliche Distanz auch machen bei unserem nächsten Rennen, nämlich beim WTCS in Hamburg. Das ist ja hierzulande eigentlich super bekannt und eigentlich auch so ein bisschen ein Festival, weil es ja auch zwei volle Tage sind. Aber da kann man die Olympische machen, ohne dass man so viel Höhenmeter fahren muss.
Ja, und eine Sprintdistanz kann man auch machen. Und ich würde sogar sagen, dass diese Strecke Bestzeiten tüchtig, nee, wie sagt man, Bestzeiten fähig ist.
Ja.
Also, dass man da definitiv auch auf der Laufstrecke nochmal einen raushauen kann. WTCS steht übrigens für World Triathlon Championship Series. Und das bedeutet, dass dort auch Profirennen stattfinden. Nicht immer zum selben Zeitpunkt, aber eben quasi auch im Zuge dieses dreitägigen Fests, würde ich jetzt mal sagen. Und nächstes Jahr gibt es sogar ein Jubiläum. Da wird das Ganze 25 Jahre, wenn ich mich da nicht verlesen habe. Und das wird auch dann nicht im Juni stattfinden, wie sonst, sondern Juni oder Juli, sondern im September. Und auch noch mal ein bisschen größer aufgezogen. Also da kann man, wenn man will, sich sogar irgendwie bewerben, um da irgendwie für seinen Verein zu starten oder die Nation zu vertreten. Man kann aber auch einfach ganz normal da sein Ticket kaufen. Normalerweise ist der Vorverkauf auch irgendwann im Herbst oder Winter, muss man sich halt in den Newsletter eintragen, um rechtzeitig Bescheid zu wissen. Aber ja, da ich jetzt zweimal schon gestartet bin, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, wo es da lang geht und wie es aussieht. Also Hamburg kennen die meisten von uns ja, geschwommen wird da in der Alster. Und ja, da, oder ich würde sagen, das ist die Binnenalster, ne? Nur der vordere Teil sozusagen. Nicht zu viel Wasser schlucken sollte man. Und dann folgt die berühmt-berüchtigte längste Wechselzone der Welt. Ob das wirklich stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist sie ziemlich lang. Am Ballendamm heißt das, oder?
Ja, genau.
Genau, also da ist dann einfach die ganze Straße komplett mit Fahrrädern zugeparkt und es läuft auch alles parallel ab. Also manche Leute starten halt meinetwegen um 6 Uhr früh und holen dann halt ihr Rad aus der Wechselzone, gehen auf die Radstrecke, checken es wieder ein und dann kommen aber sukzessive schon neue Starter, die erst später dran sind. Also irgendwie ist es so organisiert, dass da auch immer sehr viel Gewusel ist und man sich auch noch einchecken kann, während schon andere im Rennen sind.
Ja,
Jedenfalls habe ich
also
das so in Erinnerung.
das ist das, was du meinst. Die Leute holen nicht ihr Fahrrad aus der Wechselzone, sondern die einen sind schon im Rennen quasi, die sind schon geschwommen, gehen in die Wechselzone, ziehen sich um, holen ihr Fahrrad, gehen auf die Radstrecke. Und zu dem Zeitpunkt gibt es halt morgens Leute, die erst ihr Fahrrad einchecken in dieselbe Wechselzone, obwohl
Ja,
andere schon
genau.
im Rennen sind. Und dann je später am Tag ändert sich das natürlich. Dann kommen Leute aus vom Schwimmen in die Wechselzone und andere checken ihr Rad schon aus, weil ihr Rennen schon lange erledigt ist und sie nach Hause gehen so. Und
Ja.
das ist halt auch das Besondere. Es sind bis zu 10.000 Starter in Hamburg an diesen. Ich glaube, es sind zwei Renntage. Samstags ist Sprint und sonntags ist Olympisch irgendwie. Aber das macht es eben so krass, weil es halt so unglaublich viele sind. Also ich glaube, was Starter angeht, neben dem Triathlon in London mit das größte Rennen weltweit, was die Anzahl der Teilnehmer angeht.
Ja, wobei ich da auch schon mal gehört habe, dass es früher größer gewesen sein soll. Also ich habe auch schon mal was von 13.000 Startern gehört. Ja, aber jeder sagt ja irgendwie, er ist der größte Triathlon der Welt und dementsprechend gibt es da vielleicht auch immer mal wieder Schwankungen von Jahr zu Jahr, was die Teilnehmenden angeht. Aber ja, Radstrecke führt natürlich so entlang der größten Sites, Sehenswürdigkeiten in Hamburg. Also damals bin ich auch über die Reeperbahn gefahren und das war nicht so guter Belag, daran kann ich mich noch erinnern. Also Richtung Altona fährt man raus, da geht es ein bisschen hoch, dann geht es wieder runter und dann irgendwie durch diesen Tunnel. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der hat irgendwie auch so einen speziellen Namen. Was war denn das?
Ja, ist auch nicht ganz so wichtig. Das kann ja jeder auch auf der Veranstaltungsseite
Fall muss man, glaube ich, 2 oder 3 Runden auf der Olympischen machen und dann hat man danach eine wirklich komplett flache Laufstrecke. Da gibt es, glaube ich, noch nicht mal eine Brücke zwischendrin, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ist eigentlich vollkommen in Ordnung mit Verpflegung und so weiter und gibt sogar auch ein kleines bisschen Schatten. Also wie gesagt, man kann da, wenn man möchte, auch mal seine Bestzeit polieren.
Ja. Das nächste Rennen, da wird es schwer mit einer Bestzeit. Ich glaube, da kann man froh sein, wenn man den Platz bekommen hat und wenn man es vielleicht in die Hütte geschafft hat, weil das ist auch nicht jedem vergönnt. Und zwar sprechen wir vom Norseman. Den kennt, glaube ich, spätestens seit Sebastian Kienle kennt den jeder. Ein Rennen in, und wir haben letztens erst die Länder Europas nochmal durchgecheckt und die Hauptstädte uns angeschaut. Ein Rennen in Norwegen. Nicht in Schweden, in Norwegen.
Und, ja, das sagt ja auch der Name Norseman, oder?
Also. Ja, aber es könnte ja auch für Norden stehen. Und das ist ja beides in Norden. Aber ja, ich wollte jetzt nur nochmal, weil wir, egal. Das ist ein Rennen der Superlative. Es wird ja oft gesagt, es gibt so der härteste Triathlon der Welt. Das sagt man ja über Hawaii, das sagt man auch über den Norseman und wahrscheinlich auch über eine Handvoll andere Rennen. Es ist auf jeden Fall ein Rennen, das in die Kategorie extrem schwer gehört. Es ist auch ein Rennen, das man, glaube ich, nur absolvieren kann, wenn man mit Kälte umgehen kann. Wenn man mit Kälte nicht umgehen kann, dann haben wir gleich nochmal ein Rennen. Das ist nämlich das nächste. Das wäre vielleicht eher Lottas Rennen. Das nächste wäre dann eher meines.
Nee, ich wollte sagen, auf der Webseite steht, this is not for you. Und das ist vielleicht dann auch der Spruch für die meisten Leute, die eben eher Warmduscher sind sozusagen.
Ja, tatsächlich, weil man springt von einer Fähre in den Fjord, muss dann da schwimmen. Vielleicht finde ich das Schnipsel auch schon so ein paar Videos von diesem Rennen gesehen, wo die Leute halt zitternd aus dem Wasser kommen, weil es furchtbar kalt ist, obwohl sie auch eine Neoprenmaske tragen und alles Mögliche. Dann geht es auf die Radstrecke, die 3400 Höhenmeter hat. Und es ist tatsächlich auch so, weil man natürlich unten im Fjord aus dem Wasser steigt, muss man erstmal ganz weit einen Berg hoch. Also man macht schon irgendwie 1000 Höhenmeter auf den ersten 35 Kilometern. Das ist schon eine Ansage. Und wenn man das dann geschafft hat, dann geht es direkt danach nochmal zum Laufen. Die Laufstrecke ist die ersten 25 Kilometer laut Profil relativ angenehm. Und wenn man dann quasi bis hoch in die Hütte laufen darf, dann warten ungefähr 1700 Höhenmeter auf einen, auf ca. 18 Kilometer. Das heißt, da geht es halt wirklich nur noch steil bergauf. Es gibt eine zweite Route, wenn man dann nicht mehr rechtzeitig da ist, oder es ist auch immer ein bisschen wetterabhängig, dann muss man nicht ganz so hoch, aber dann warten immer noch 1100 Höhenmeter auf der Laufstrecke. Das Ganze natürlich Langdistanz, also 3,8 Kilometer Schwimmen, 179,46 Kilometer Radfahren und 41,79 Kilometer Laufen oder 42,81, je nachdem, welche Runde man macht. Also es ist die Ironman-Distanz mit richtig krassen Bedingungen. Wer natürlich auf skandinavische Landschaft steht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ich glaube, da kriegt man genau das, was man erwartet. Man sollte ein paar Leute mitbringen, damit man Verpflegung hat, weil es gibt, glaube ich, keine Verpflegungsstation oder wenn, dann nur ganz wenige. Der Rest muss angereicht werden vom eigenen Versorgungsteam.
Ja, genau. Also wir haben das damals so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass die Laura Zimmermann da gestartet ist und dann zum Beispiel von Tobi Hermannsdörfer, der ja auch schon im Podcast war, als der Physio von Anne Haug und Physio von eigentlich allen guten Profis sozusagen, dort mit als Supporter dabei war. Und du hast schon erwähnt, Sebastian Kienle ist, glaube ich, 24 gestartet, richtig?
So, irgendwas kann sein, ja.
Genau. Und wichtig ist, dieses Rennen kann man nicht einfach so machen. Du kannst dich nicht einfach so anmelden. Du musst auf jeden Fall nachweisen, dass du vorher schon eine Langdistanz gemacht hast, oder? Oder mehrere? War das nicht so?
Weiß ich nicht. Kann sein. Habe ich nicht nachgeschaut. Es gibt auf jeden Fall ein langes Race Manual und also du musst auf jeden Fall dich quasi in die Lotterie bewerben und ja, kannst nur starten, wenn du quasi gezogen wirst. Kann sein, dass ich auch sowas mal gehört habe.
Also es gibt ja mehrere von diesen Extreme-Triathlons, also das ist ja auch mehr oder weniger eine Marke, wo man eben vorher schon eine gewisse Erfahrung nachweisen muss. Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle auch nicht.
Nee, aber sie schreiben schon auch, dass es sehr anstrengend ist und sehr viel und dass man sich bitte nicht anmelden soll, wenn das zu viel für einen ist. Und das finde ich auch gut, weil das ist dann schon. Aber im Endeffekt, ne, muss das auch jeder selber wissen.
Genau, einen netten Fun Fact. Ich habe es gerade noch mal gegoogelt und geschaut, wo das auf der Karte ungefähr liegt. Das ist auf Höhe von Bergen oder gar nicht so weit weg von Bergen. Und da kommen ja unsere ganzen norwegischen Freunde her, also Christian Blumenfeld und Co. Vielleicht trainieren die ja auch in dieser Gegend. Und wenn das die stark gemacht hat, dann ist das vielleicht ein Grund, auch mal dahin zu fahren.
Ja, ist irgendwie zwischen Bergen und Oslo. So. Für alle, die jetzt schon angefangen haben zu frieren, wenn wir nur davon erzählen, empfehlen wir die nächste Veranstaltung. Das ist nämlich der Ironman auf Lanzarote. Der ist warm. Der ist auf jeden Fall warm. Der ist Badewannen schwimmen und dann Backofen, Fahrradfahren und laufen. Aber wer es
Ja,
warm
also
mag, kommt da sicher auf seine Kosten.
ja, Lanzarote ist ja eigentlich auch bekannt so unter Triathleten als eine der Inseln, wo man gerne mal ins Trainingslager fährt, Club La Santa und so weiter. Und deshalb wird der Ironman auf Lanzarote tatsächlich auch empfohlen als quasi Race Prep oder als Vorbereitung, wenn man den Platz in Hawaii bekommen hat. Weil eben die Bedingungen dort ähnlich sind, sehr, sehr heiß. Ich weiß nicht, wie da die Luftfeuchtigkeit ist, aber das ist ja dann im Atlantik, also wahrscheinlich auch schon deutlich höher als hierzulande. Ja, also auch nichts für Weicheier sozusagen, nur die Harten kommen in den Garten. Ich glaube, das war immer Anfang des Jahres, im April, oder irre ich mich?
Ja, ich glaube, der ist relativ früh im Jahr und es ist eben auch deswegen ein, ja, so ein Klassiker, erzähle ich dir gleich. Der ist, ich habe es jetzt gerade gar nicht auf, wann der ist. Hier ist
Ich suche es gerade
Lanzarote.
raus. Ich
Dann
bin
erzähle ich dir
schon
so
auf
lange,
der.
das ist nämlich
Am
dieses Jahr.
15. Mai, tatsächlich, Anfang der Saison.
Ja, das ist nämlich auch ein tatsächlich traditionsreiches Rennen, wurde das erste Mal 1992 veranstaltet. Interessant ist, der quasi Organisator oder der das ins Leben gerufen hat, ein Däne, der war auch auf Hawaii. Das dritte Mal war er 1989 da und da hat er wohl dann den Detlef Kühnel kennengelernt.
Den wir auch
Also
schon mal hatten, ja.
aus Roth. Und die beiden haben dann zusammen 1991 einen Dreijahresvertrag unterschrieben zur Nutzung der Ironman-Rechte. Und das war eben eine Zeit, da gab es den Ironman Europe in Roth und den Ironman auf Lanzarote. Und sonst gab es keinen Ironman in Europa. So. Also das heißt, da reden wir auch von einem sehr, also in Anführungsstrichen, sehr alten Rennen, das es halt auch schon sehr lange gibt und auch wieder auf das Hawaii zurückgeht. So, deswegen ist es auch schon so ein Name. Lanzarote, der Ironman auf Lanzarote, den gibt es halt jetzt, das ist jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr die 35. Ja, die 35. Ausgabe. So, also das ist schon cool so. Und auf jeden Fall auch so eine Option, wenn man zusammen das mit Urlaub verbinden möchte. Da kann man natürlich auch Cluburlaub machen, da kann man auch Aktivurlaub machen, Familienurlaub. Da kann man 3 Wochen hingehen, dann macht Papa da den Ironman und der Rest der Familie kann sich schön entspannen.
Ja, oder Mama oder Sohnemann oder wer auch immer. Manchmal ist es ja auch andersrum, ne, dass die Eltern die Kinder begleiten. Also ich würde sagen, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber auch hier hat die Strecke einiges, hält sie einiges bereit. Ich habe gelesen, auf 1000, auf 180 Kilometern Rad 2500 Höhenmeter.
Also nichts mit
Das ist
flach.
auf jeden Fall auch ein Brett.
Ja.
Der Lauf ist dann flach. Das sind nur 112 Höhenmeter auf den Marathon und da läuft man auch direkt an der Küste lang. Aber ich glaube, dass da einem einfach das Klima dann trotzdem zu schaffen macht.
Ja,
Also, wenn man es nicht gewohnt ist.
ich finde das Interessante auf der Radstrecke ist so, dass man gefühlt einmal die ganze Insel befährt. Also kreuz und quer über die ganze Insel und eigentlich ist auch gar nicht viel mehr Platz. Man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr fahren, aber man fährt da schon irgendwie die ganze Insel ab. Ja, muss man mögen, muss man mögen. Ist wahrscheinlich sehr karg und warm, auf jeden Fall. Aber ich wäre von den Temperaturen her lieber da als beim Norseman. Die Landschaft beim Norseman fände ich wahrscheinlich spannender. Aber wie gesagt, wir sprechen irgendwann nochmal über unsere eigenen Favoriten. Wenn man jetzt in Lanzarote war, und man war gut, ne, das Wetter passt einem, man hat seine Bestzeit aufgestellt, dann schafft man es vielleicht auch zu unserem nächsten Rennen, nämlich dem Ironman auf Hawaii. Und das ist ja fast schon, das ist die Mutter der Klassiker, das ist das Rennen, das einfach die längste Geschichte hat. So. Und
Ja.
die, ich glaube auch den größten Mythos, die spannendsten Geschichten geschrieben. Also wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, dann kann man wahrscheinlich auch eine Netflix-Serie draus machen mit 10 Teilen und die irre spannende Geschichten erzählen. Ein Rennen, das ich jedem mal wünschen würde, der auf der Langdistanz sowas machen will, aber eben ein Rennen, das nicht jedem geschenkt werden wird. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht so in 20 Jahren, vielleicht bin ich dann fit genug für einen Platz, aber im Moment keine Chance bei mich.
Ja, also es ist auf jeden Fall in gewisser Weise elitär, weil man sich den Slot erst erarbeiten muss in einem der Qualifikationsrennen. Und da ist ja das Gerangel immer groß. Und es hat sich ja auch im letzten Jahr die Slotvergabe ein bisschen gewandelt, sodass es nicht mehr ganz so einfach ist. Also zwischenzeitlich nach Corona war das ja auch alles so ein bisschen, klingt jetzt komisch, aber ein bisschen lockerer auf jeden Fall, was die Slots anging. Zumindest konnte man als Frau da deutlich leichter nach Hawaii kommen, weil es eben nur alle 2 Jahre dann für eins der Geschlechter auf Hawaii und für das andere jeweils auf Nizza war. Und jetzt hat man aber ab diesem Jahr wieder die Ehre, gemeinsam auf der Insel zu starten. Und ja, für alle, die sich nicht mehr erinnern, das erste Mal war 1978 und da sind, glaube ich, 12 oder 13 Leute an den Start gegangen und da ging dann quasi dieser Mythos los. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht, wenn ich mich nicht irre, oder?
Es könnte sein, es könnte sein. Wir sollten aber zu dieser Geschichte überhaupt noch mal ein bisschen was erzählen. Ich glaube, das ist schon spannend. Gerade im Winter kann man sowas gut machen. Ja, es ist verrückt. Damals wurden die Athleten noch gewogen. Es gab Leute, die haben zwischendrin einen Stopp bei McDonald's gemacht. Also da können wir echt spannende Geschichten erzählen. Es war noch eine ganz andere Zeit, dass die Leute das überstanden haben, ist teilweise ein Wunder. Aber deswegen haben sie halt auch viel länger gebraucht als heute.
Ja, ganz klar. Damals waren ja auch die Bedingungen komplett andere. Also was die Fahrräder angeht, auch die Klamotten, die damals getragen hat, das muss man
Haben,
sich halt
ja.
mal, die damals getragen haben, genau. Kann man sich ja mal ein paar Bilder oder auch Videos zu angucken. Es ist wirklich zum Schreien.
Ja. Das nächste Rennen haben wir schon zweimal gemacht. Klein, unbekannt, aber fein. Und zwar der Escrail in Girona. Das hat Lotta schon angesprochen, dass sich Familie Frodeno da vielleicht in Australien hat inspirieren lassen. Das ist nämlich quasi der Triathlon von Jan Frodeno. Es gibt da mittlerweile auch einen in der Schweiz. Da waren wir noch nicht. Da haben wir jetzt am Wochenende gehört, Wasser wäre etwas kühler dort. Girona ist toll. Also die Stimmung ist toll. Ist sehr international, weil es halt in Spanien, es sind Spanier da, sind einige Engländer auch da. Ich denke, das hat sich dieses Jahr werden wahrscheinlich noch mehr Engländer da sein, weil das GTN sehr groß kommuniziert hat, dass es dieses Rennen gibt. Aber es ist halt in Anführungsstrichen ein Spaß-Triathlon. Es ist nicht so, dass man nicht fit sein muss. Man muss sehr fit sein dafür. Aber die Radstrecke ist sehr anspruchsvoll. Und auch die Laufstrecke hat viel Höhenmeter. Aber die Schwimmstrecke ist ein Traum. Der Sonnenaufgang in Cadaqués morgens ist wunderbar. Die Verpflegungsstationen sind bis heute die besten, die ich je erlebt habe. Also ich habe noch nirgends anders in der Verpflegungsstation Nutella-Brot geschmiert bekommen. Ich habe noch nirgends anderes saure Gummibärchen bekommen und Espresso hatte ich jetzt auch noch nie an der Verpflegungsstation. Sonst
ja, und Chorizo und spanische Patata und weiß ich nicht was alles. Also da konnte man sich auf jeden Fall durch alles durchfressen, was das Herz begehrte sozusagen. Meines Erachtens ist das einer der wenigen Triathlons, wo man an einem Punkt startet und an einem anderen aufhört.
Ja.
Also man startet an der Costa Brava in diesem kleinen Fischerdörfchen, wo auch Salvatore Dalí angeblich gelebt oder Urlaub gemacht hat. Ich kann es nicht genau sagen, aber
ich glaube, der hat ein paar Jahre gewohnt, glaube ich.
Ah, okay. Genau, und das ist auf jeden Fall malerisch. Man wird erst morgens von Girona mit dem Bus dahin gekarrt, mehr oder weniger. Dann gibt's da eben eine kleine Wechselzone. Schwimmen ist eigentlich immer im Neo, aber eben im Salzwasser. Und dann nach 1,5 Kilometern kann man sich dann mehr oder weniger Zeit nehmen, um entweder noch Donuts zu essen oder Müsli oder auf die Radstrecke zu gehen. Und man darf tatsächlich auch in Triathlon unspezifischer Kleidung starten. Also viele tragen da Hawaii-Hemden oder irgendwelche anderen Kostüme, die dann tatsächlich auch am Ende prämiert werden. Also das beste Kostüm kriegt einen Preis. Und es gibt auch Preise für die meisten Espresso-Shots und den größten Fail des Tages. Den hat Jan Frodeno einmal bekommen, weil er irgendwie allen Leuten geholfen hat, ihre Reifenpannen zu reparieren. Aber dabei war er wohl nicht so besonders geschickt. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht nachweisen. Mein Reifen war zum Glück nicht platt, aber meine Bremsen waren hinterher echt im Eimer. Weil es geht sehr stark bergauf. Es ist quasi ein Gravel-Rennen. Man darf da nicht mit Triathlon-Rad starten oder es wäre jedenfalls für das Rad nicht so gut.
Ja, ja.
Geht hoch und runter. Auf der Radstrecke braucht man ungefähr 4-5 Stunden. Und dann geht's auf der Laufstrecke auch nochmal, keine Ahnung, 300 Höhenmeter oder wie viel
war
das?
Also erstmal geht's einfach nur super hoch und dann geht's aber auch schön wieder runter. Das ist dann schon okay, aber
ist ein kleiner Wandertag sozusagen, die Laufstrecke. Aber auch da gibt's zwischendrin, soweit ich weiß, Bier.
Ja, wir waren nie.
Wenn man
wir waren nie früh genug.
Gekühltes sogar.
Ja,
das letzte Mal waren wir rechtzeitig da.
Ja, da haben wir noch Bier bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, da gab es Eis. Das ist auch so eine kleine Ruine. Es ist eigentlich ein Abenteuer. Man kann halt auch zusammenfahren. Das heißt, es bilden sich Gruppen auf der Radstrecke oder wenn man sich zusammen angemeldet habe. Ich glaube, es sind auch viele Pärchen dann da, weil man halt einfach auch zusammen fahren kann. Das macht schon Bock. Es geht auch nicht um die Zeit. Also klar, irgendeiner gewinnt, weil irgendeiner immer das Schnellste ist. Aber im Endeffekt geht's um den Spaß. Und den hat man da definitiv. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Und Girona ist auch ein Besuch wert. Wenn man will, kann man dann auch noch ein bisschen Urlaub an der Mittelmeerküste machen. Träumchen. Also echt, echt empfehlenswert.
Und mit dem Rahmenprogramm ist das eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Preis. Also es gibt auf jeden Fall 2 Tage vorher noch Gravel-Ausfahrten und
ein
Trailrun und so weiter. Also alles dann auch immer mit Jan und Emma Frodeno zusammen und mit ein paar anderen Pros, die vielleicht auch interessant sein könnten.
Ja. Man findet da immer irgendjemanden, den man aus dem Internet schon kennt. So. Das nächste Rennen, da schwimmt man auch in einer Bucht. Für mich jetzt wieder nicht meine Lieblingsbucht. Das Rennen heißt Escape from Alcatraz. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Hat lange gebraucht, bis ich davon mal irgendwas erfahren habe. Aber in den letzten Jahren ist das auch schon so zu so einem kleinen Highlight-Rennen geworden, das man mal gemacht haben kann. Ist natürlich irgendwie so ikonisch. Ne? Dieses, dass man quasi von der Gefängnisinsel flieht. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man auf der Gefängnisinsel startet. Man wird auch mit einer Fähre da in die Nähe gefahren. Man hat das jetzt auch bei der T100 einmal gesehen. Das Wasser ist sehr kalt da. Also die empfehlen auch Neoprenanzug und Haube. Ich weiß nicht, sie haben es hier angegeben mit irgendwelchen mir nicht bekannten Temperaturen. 77 Grad Fahrenheit oder so, also 10 Grad,
ja, ich
11
glaube so
Grad.
10,
So.
12 Grad sind das, genau. Das war auch schon mal ein T100 drin.
Ja, deswegen habe ich ja gerade
also
gesagt,
vielleicht
man kennt
daher
es.
Dann auch bekannt.
Deswegen, ja, habe ich ja gerade gesagt, dass man das vielleicht von der T100 kennt.
Sorry.
Man schwimmt dann quasi an Land und muss dann da auch noch ein bisschen fliehen auf dem Fahrrad und zu Fuß. Insgesamt ist das, also jetzt im regulären Rennen, eigentlich so mehr oder weniger eine olympische Distanz. Also man fährt 18 Meilen Rad, das kommt ungefähr so hin, so ungefähr 40 Kilometer. Man läuft dann 8 Meilen, das ist ein bisschen länger. Alles auch mit ein bisschen Höhenmetern. Ich glaube, man macht da einiges mit. Wenn man sich das Höhenprofil hier anschaut, sind das teilweise schon 500 Höhenmeter auf der Laufstrecke. Und ich überschlage hier mal kurz, das sind sicher auch 1000 Höhenmeter. Ah, das können auch Feet sein. Entschuldigung.
Ja,
das sind
also ich
Feet.
habe auf jeden Fall ein paar Angaben in Kilometern.
Oh ja,
2,4
bitte.
Kilometer schwimmen, 28,9 Kilometer Rad und 12,8 laufen.
Alles klar.
Und es gibt wohl zwischendrin irgendwo eine Treppe, wo man 400 Stufen hoch muss. Und es führt am Strand lang. Also man muss dann auch durch den Sand laufen. Das stelle ich mir jetzt auch nicht ganz so einfach vor.
Ja. Ein Abenteuer auch wieder, würde ich sagen. Ne? Also das ist auch
ja,
wieder
und
was,
auch, ja, auch wieder ein Rennen, was es schon relativ lange gibt, seit 1981.
Ah, okay.
Also,
Boah, krass.
ja.
Dann ist es
Wir haben
quasi.
vergessen zu sagen, wo das ist.
Dann ganz kurz, ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen, nachdem in 78, mir fällt der Name gerade nicht ein, der erste quasi neue Triathlon, der veranstaltet wurde, in der Nähe, weil also Alcatraz liegt ja in der Bucht vor San Francisco, so viel zu, wo das ist, und dann gab es, aber mir fällt es gerade nicht ein, wo dieser Triathlon war. Ich gucke
bin ich
das
jetzt
einmal.
Leider auch etwas überfragt.
Nee, da haben wir auf jeden Fall auch schon mal drüber gesprochen. Das war der Mission Bay Triathlon.
Ah, der war dort, okay.
Irgendwie sowas, dachte
ja.
ich.
Ich
Das
erinnere
war
mich dunkel.
der erste moderne Triathlon, 74, in Mission Bay. Genau, und das ist in San Diego. Also das ist auch quasi Westküste, nicht so weit weg jetzt von San Francisco, wenn man das amerikanische Maßstäbe nimmt. Und dann, ja, hat sich das wahrscheinlich dann so auch in San Francisco rumgesprochen. Und dann hat man
Ja.
da halt dieses Alcatraz-Ding gemacht. Ja.
Ja, das war quasi dann der Triathlon, bevor es Ironman gab, ne? Also
Ja.
es gibt ja
Ja.
tatsächlich auch noch eine längere Geschichte. Aber wir wollen nicht ewig labern hier. Wir haben noch ein Rennen auf der Liste.
Aber bevor wir zu diesem letzten Highlight kommen, einmal vielen Dank, Kerstin, für die Kaffeespende. Hat uns sehr gefreut. Ich bin auch gerade schon wieder dabei. Er schmeckt sehr gut. Und natürlich auch der Hinweis hier, wenn jemand noch ein bisschen Vorbereitung braucht auf so eine Veranstaltung, dann gerne mal in die Shownotes schauen. Da ist ein Link zum Racing Team. Das ist eher so das Team-Coaching. Oder dann eben ins 1:1-Coaching, wenn man da direkt von uns betreut werden möchte. Kann man da reinschauen, dann kann man uns anschreiben bei Interesse. Wir tauschen uns aus. Beim 1:1-Coaching gibt es natürlich auch irgendwie ein Kennenlerngespräch. Aber wenn da noch Bedarf besteht, wenn ihr noch eine gut strukturierte Trainings-Wettkampfvorbereitung braucht, einen gut strukturierten Trainingsplan, dann schaut da rein. Dann kriegen wir euch sicher zu den ersten 9. Und es wäre natürlich auch spannend, jemand zu Nummer 10 zu coachen. Da hätte ich auch Bock drauf. Wo ist Triathlon Nummer 10, Lotta?
Das ist der Patagonman in Chile, wenn ich da richtig informiert bin.
Ja.
Aber genau, wenn man das mal googelt, wo das genau ist, dann ist man schlauer. Du hast wahrscheinlich die Seite schon offen.
Ich habe
so,
sie.
Jetzt bin ich auch da.
Ich habe sie
also in
offen.
Patagonien, wie der Name schon sagt.
Also das ist, gehört zu Chile und also man hört den Namen oft. Es ist, wenn man sich Südamerika anschaut, das Land links, das lange, schmale Land links. Das ist
du meinst an der Westküste.
links, ja, links, an der Westküste,
Ja,
links.
Das ist,
Ja, so. Es ist, und das habe ich schnell nochmal nachgeguckt, 1600 Kilometer südlich von Santiago de Chile, also der Hauptstadt. Es ist viel, viel südlicher, als ich gedacht habe. Und
Ist eigentlich der letzte Zipfel da von
ja,
Südamerika.
also es ist noch ein bisschen Zipfel unten dran, aber da kommt ja dann auch schon quasi das Land mit dem Eis drauf.
Ja, und dazwischen kommt vielleicht ein bisschen Wasser, aber ja.
Deswegen sind die Temperaturen dort auch eher so ein bisschen wie beim Norseman. Also jedenfalls beim Schwimmen ist auch schon angeschrieben, dass es kühl wird. Es ist ein bisschen ähnlich wie der Norseman. Also es ist auch Schwimmen eher quasi in der Bucht, kühles Wasser und dann geht's raus. Radfahren hat die Radstrecke auch. Ich muss einmal kurz, damit ich nicht lüge, 2400 Höhenmeter. Und dann läuft man nochmal und das sind auch, ich würde ein paar hundert Höhenmeter schon sagen, man sieht das Höhenprofil nur und keine Gesamtzahl. Langdistanz, also auch wieder, insgesamt sind es 225 Kilometer, schreiben Sie hier, in einer unglaublichen Landschaft. Also da kann man auch wahrscheinlich alle 2 Kilometer stehen bleiben und A und O sagen, falls irgendwas Tolles zu entdecken gibt. Ist ein Abenteuerrennen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ist natürlich auch ein Urlaub wert. Da würde ich jetzt auch nicht für 3 Tage hinfliegen. Da macht es dann schon Sinn, vielleicht ein paar Tage länger zu bleiben und sich den Rest des Landes auch mal anzuschauen. Und die gute Nachricht, falls jetzt spontan jemand sagt, boah, krass, den fände ich geil, man kann sich für dieses Jahr noch anmelden.
Ja, das
Jedenfalls.
ist im Dezember, am 6. Dezember zu Nikolaus.
Ja, genau.
Also da muss man sich warm anziehen. Aber es ist auch so, dass man da nicht als Erststarter sozusagen auf der Langdistanz hingehen
Nee,
sollte. Also zum
nee.
Beispiel gibt es da den Cut-off nach 17 Stunden. Und wer sich zum Beispiel bei einer Longdistanz hierzulande schon schwer tut, den Cut-off zu schaffen, der wird es da sicherlich nicht schaffen. Und ich glaube, man muss auch nach 2 Stunden aus dem Wasser raus sein, nach 6 Stunden 90 Kilometer geschafft haben. Also da gibt es auf jeden Fall strenge Vorgaben, auch dass man zum Beispiel unbedingt so eine Neoprenkappe über dem Kopf tragen muss, wenn das Wasser 12 Grad oder im
Weniger
Moment
hat.
hier oder weniger hat. Hier steht zwar Ohio, aber ich glaube, das ist ein Tippfehler. Also es kann wirklich richtig kalt sein. Genau. Und ich denke, es ist ähnlich wie beim Norseman, dass man eben auch da sich selbst gut verpflegen muss und entsprechend auch noch extra Klamotten mit bringen muss und Stirnlampe und Fahrradlampe und alles Mögliche, was dann eben auch vielleicht von den eigenen Supportern transportiert werden
Ja,
sollte.
genau. Also da stehen dann auch Temperaturen dabei. Da kann es schon auch kühl sein. Auf dem Fahrrad kann die Temperatur zwischen 4 und 20 Grad, also zwischen 4 Grad und 20 Grad variieren. So, da muss man sich dann drauf gefasst machen. Also das kann echt kühl werden. Aber Landschaft, ein Traum. Also das ist ein Erlebnis, das vergisst man dann auf keinen Fall mehr. Und es kann ja auch die Krönung sein. Gerade, ich glaube, da haben wir auch so ein paar Ersatzrennen für Hawaii. Wenn man die Quali für Hawaii nicht schafft, dann gibt es da auf jeden Fall andere Sachen, die man machen kann, die mindestens genauso beeindruckend sind. Vielleicht jetzt nicht, was die Stimmung angeht und den Mythos, aber es ist halt, glaube ich, doch schon was Beeindruckendes.
Ja, und ich glaube, da geht es dann immer weniger um die Zeit als um die Erlebnisse innerhalb dieser Zeit.
Ja.
Also, weil man das einfach nicht vergleichen kann mit so vielen Höhenmetern und auch mit diesen vielen Schwierigkeiten, die da auf einen warten können auf der Strecke. Das sollte man einfach in sich aufsaugen.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, wir haben ein ganz ikonisches Rennen vergessen, bei Spotify könnt ihr uns Kommentare schreiben. Dann macht das da gerne. Dann schauen wir uns das nochmal an und ja, vielleicht wird es ja dann ein Rennen, das wir irgendwann mal machen wollen. Und schafft es dann in die Folge. So, ich glaube, wir sind am Ende. Wir erholen uns jetzt noch ein bisschen vom Allgäu-Triathlon, ihr hoffentlich auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, oder?
So ist es.
Alles klar,
Bis
dann bis zum
denne.
nächsten Mal. Ciao, ciao.